Feinschmeckertouren, Folge 355.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Schön, dass du wieder bei uns bist. Jetzt geht's los. Unsere Tour ins Valle de Tena. Wir fahren ganz nach hinten in ein wunderschönes Tal, mitten in den Pyrenäen. Und du hörst in dieser Folge, welchen Ort wir besuchen, also welchen einen Ort wir besuchen, warum wir dorthin gefahren sind, nämlich wegen eines Lädchens oder einem Laden, einem ganz speziellen Laden. Und auch noch von einem wunderschönen Aussichtspunkt, welcher sich noch eine Ortschaft später befindet, den wir ja wirklich durch Zufall gefunden haben. Und was es in diesem Ort gibt, was dort gemacht wird, nämlich eine absolute Spezialität hier in den Pyrenäen, die man im Glas serviert bekommt. Und du hörst von einer Bodega, die dafür berühmt ist, dass sie die höchste Bodega ganz Spaniens ist. Also sei gespannt auf kulinarische Empfehlungen und auf Weitsichtempfehlungen. In dieser Folge gibt es da echt einige davon.
Ja, nach Biescas sind wir ja schon aus dem Tal von Broto hergefahren gekommen und haben schon eine erste Runde in diesem kleinen Örtchen gedreht. Auch hier gibt es Hotels. Wir haben uns sogar überlegt, ob wir dort wohnen wollen, aber uns dann eben für den größeren Ort in Savignanigo im Süden entschieden. Davon wirst du in einer anderen Folge hören. Biescas selber bietet aber auch einen großen Campingplatz. Auch das ist vielleicht eine ganz interessante Information für diejenigen, die mit einem Wohnmobil und einem oder dem Wohnwagen oder auch dem Zelt unterwegs sind. Ich persönlich, Tina, würde sagen, also ein Camper, der relativ kompakt ist, wäre okay. Zelt in irgendeinem Auto ist ja überhaupt kein Problem. Aber ich persönlich wollte hier nicht mit einem Gespann fahren, wo ein 10 oder 12 Meter Wohnwagen hinten dran hängt. Ich sage mal so, also da musst du schon verdammt gut fahren können, um in diesen Straßen hier damit rumkurven zu können.
Also das würde vielleicht noch gehen, wenn man von Savignanigo direkt hoch ins Tal fährt, nach Biescas. Aber wo es extrem schwierig wäre, wäre von Broto kommend in Richtung Biescas. Da solltest du nicht mit dem Wohnanhänger unterwegs sein. Und wenn, dann nur mit einem ganz kleinen. Ja, aber Burkhard, jetzt, was hat denn jetzt dieses kleine Örtchen da, dieses Biescas, überhaupt so zu bieten?
Naja, als allererstes mal den Plaza del Ayuntamiento. Das ist ja fast so ein kreisförmiger, eiförmiger Platz. Darum haben wir schon einige Sachen, die wir für dich als Tipp haben. Das fängt an mit einer ganz netten Bar, nämlich der Bar La Conchada, die direkt an einem Eckhaus an diesem Platz liegt. Dort haben wir nämlich auch uns die Wartezeit vertrieben mit einem schönen Caña und ein paar Croquetas, also einem kleinen Bierchen und diesen wunderbaren Tapas-Kroketten, die hier mit allem Möglichen gefüllt werden und immer sehr üppig sind, aber meistens auch richtig super lecker schmecken. Ja, und worauf haben wir gewartet? Wir haben gewartet darauf, dass auf der gegenüberliegenden Seite, wir hatten die Tür fest im Blick von unserem schönen Tisch vor der Bar aus, fest im Blick, wann dieses Lädchen endlich aufmacht. Und was für ein Lädchen das ist, Tina, das wolltest unbedingt du erzählen.
Stimmt. Also erstens mal ganz in der Nähe, also wirklich 100 Meter fußläufig entfernt, ist ein sehr großer Parkplatz, wo du parken kannst. Kostet dich auch keinen Cent. Und dieses Lädchen nimmt es mit den Öffnungszeiten nicht so hundertprozentig, wie wir das sonst so in Deutschland gewohnt sind. So, ach, ich fand das ganz sympathisch, muss ich sagen. Das haben wir ja oft im Süden erlebt, bei den Italienern, Spaniern und auch bei den Franzosen beispielsweise. Ja, wenn da 17.30 Uhr dran steht, dann kann man da vorne dran eigentlich sich denken, ein Circa. Und so macht es dann auch auf. Ja, die kam ein bisschen später, die nette Dame. Und du hattest es ja auch wunderbar im Blick, Burkhard. Und deshalb sind wir dann da reingegangen, weil das eine ganz tolle Sache ist, was die Frau da macht. Die hat nämlich einen Betrieb, wo sie Kühe aufziehen und dann eben auch die Kühe schlachten und das Fleisch verkaufen. Und gleichzeitig ist es ihr sehr wichtig, die Produkte der Umgebung zu präsentieren, damit sowohl die Einheimischen, aber natürlich auch die Touristen die Pyrenäen so richtig schön kulinarisch kennenlernen können. Und da hat sie sich ein kleines Geschäft eingerichtet. Das ist wirklich nicht groß. Also der Gang, der da in diesem Geschäft ist, wenn du dort zu zweit nebeneinander stehst, dann wird es schon ziemlich eng. Da bietet sie doch durchaus ziemlich viele Produkte an. An was ich mich erinnere beispielsweise ist Honig. Sie hat einen kleinen Kühlschrank, da hat sie die Käse drin. Unter anderem den Käse aus Proto von der Käseria, wo wir dir in der anderen Folge berichtet haben. Dann gibt es viele lokale Biere da, die auch so ein bisschen im IPA-Stil gebraut werden, auch mit hübschen, farbigen, unterschiedlich farbigen Etiketten. Das hat sie. Dann gibt's Aceto. Und Achtung, Aceto ist nicht Aceto, wie in Italien der Essig, sondern Aceto ist in Spanien das Öl. Da hat sie was davon da. Dann hat sie gebrannte Mandeln da gehabt, Schokolade und auf jeden Fall noch zwei Produkte, wegen deren wir ja auch mit in dieses Lädchen gegangen sind. Da hörst du gleich mehr davon. Und was neu ist, ist, dass die im Sommer gleich nebendran noch eine, wie so eine kleine Eisdiele oder einen Eisstraßenverkauf haben, wo sie besonders leckeres Eis wohl verkaufen. Das haben wir allerdings im Internet recherchiert. Also wir haben den Eingang gesehen, der war aber geschlossen. Dass es besonders lecker sein muss, das haben wir eben aus dem Internet von Leuten, die da gegessen haben. Wir glauben das jetzt einfach mal. Das war zu dieser Zeit jetzt Anfang Mitte September schon geschlossen, weil einfach nicht mehr so viele Touristen da sind, die Lust auf Eis haben. Aber vielleicht haben sie Lust auf eine Spezialität, die hier auch in den Bars zu finden ist und da ausgeschenkt wird. Da geht's nämlich um dunkle Früchte, kleine lila blaue Beeren, die an einem Strauch hängen, der durchaus stachelig ist.
Ja, und es handelt sich um wahrscheinlich das Nationalgetränk der Pyrenäen oder zumindest dieses Tales oder dieser Gegend, nämlich den Patscheran. Patscheran steht für eine ganze Gattung von Likör und das ist eben ein Likör von diesen Schlehen, die ganz schön stachelig sind.
Das stimmt. Weißt du, an was ich mich erinnere? Als ich Kind war, sind meine Eltern mit uns immer auf der Schwäbischen Alb zum Wandern gegangen am Wochenende. Und da hatten wir noch andere Leute dabei, also Freunde von meinen Eltern und andere Kinder. Und ich erinnere mich dran, dass die Eltern manchmal also Tüten oder andere Säcke dabei hatten. Und dann haben wir Schlehen am Waldrand, am Wegrand gepflückt, uns fürchterlich gestochen. Und dann haben die Mütter, die haben Schlehenlikör angesetzt. Das geht nämlich ganz einfach. Das kann man mit einem, ja, mit einer Flasche Korn, mit einem Alkohol, der eben nach nichts schmeckt, kann man das wunderbar machen, gerade so wie Rumtopf beispielsweise. Und das weiß ich noch, weil das hat schon also mächtig gestochen.
Da bin ich doch meinen Eltern und insbesondere meinem Vater sehr dankbar, weil ich habe gelernt, das Kirschwasser oder der Himbeergeist, der kommt aus der Brennerei. Da tut sich gar nichts, du kannst genießen und gut ist. Ja, und das ist eben hier auch tatsächlich ein ganz klassisches Getränk, was in den Familien auch selbst angesetzt wird. Und diese jungen Leute, ja, aber diese jungen Leute, die sind clever. Die haben nämlich sich gesagt, okay, wir machen einen Patscheran, genau handwerklich hergestellt, wie das Mama in der Küche gemacht hat. Und zwar von handgepflückten Schlehen aus dem Ort und den Wäldern oder der Gegend um diesen Ort, wo sie wohnen. Aber sie sagen ganz selbstbewusst auf ihrer Webseite, bist du müde von Patscherans, die dich nicht überzeugen, dann bist du hier richtig. Unser Rezept ist das gleiche, das wir zu Hause zubereitet haben, aber eben jetzt in einem größeren Maßstab. Da spielt die Schlehe die Hauptrolle, aber auch Kaffee und Zimt für das traditionelle Rezept ist dabei. Und die haben dann auch noch ein paar mehr Variationen entwickelt.
Mit Orange, weiß ich. Und da sieht auch das Etikett richtig genial aus.
Ja, die haben das durchaus in verschiedenen Varianten gemacht. Und sie haben auch, und das finde ich jetzt besonders spannend auch, den Pacharán quasi im Solera-Verfahren. Das heißt, einen Teil ihres Likörs lassen sie in mehreren Fässern reifen, wo sie immer wieder einen kleinen Teil rausnehmen und dann quasi auch diese Jahrgänge einfach verschneiden und dadurch natürlich noch viel mehr an Aroma hinzukommt. Der Anis wird weniger, dafür hast du komplexe Aromen von Toast und Schokolade. Der Likör wird öliger und es gibt eben einen weicheren und noch komplexeren Geschmack.
Weißt du, was ich genial finde? Dass sie das in Kastanienfässern machen, also reifen lassen. Weil Kastanienfässer einfach nochmal ja, so einen besonderen Nusstouch den Likören mitgeben. Und das haben wir ja auch schon erlebt, als wir beispielsweise im Piemont waren, bei der Distillerie Mazzetti. Da haben die ja sogar in ihrem Showroom das so wunderbar aufgestellt, wie sie diese Destillate von den verschiedenen Holzfässern, also verschiedenen Holzfässern meine ich verschiedene Baumarten, immer wieder weiterreichen, damit das Destillat letzten Endes ja sich immer das Beste quasi aus dem eigenen Fass rausnimmt. Ja, und also das finde ich schon eine coole Sache. Ich meine, klar, Schlehenlikör, das kann jeder. Ja, also das konnten wir auch, weil tatsächlich hat das Zeug geschmeckt. Also denke ich, meine Eltern haben das schon gerne getrunken mit den Bekannten.
Das kann
ich konnte
Gründe
da noch nicht,
haben.
Da war ich noch ein bisschen zu jung dafür. Ja, aber das finde ich schon cool.
Ja, Tina, in den 70ern, das gab Fernsehwerbung. Schlehenfeuer, ja, das war eine der Spirituosen, die man damals getrunken hat. Also unsere Eltern haben die damals getrunken. So, das auf jeden Fall. Wir hätten ja auch gerne dort etwas getrunken oder probiert. Auch das vielleicht ein Tipp, wenn du hier Produzenten oder auch vielleicht andere Ziele aufsuchen willst. Du kannst, das ist zumindest unsere Erfahrung bisher, nicht unbedingt immer auf die Angaben, die du auf Homepages findest, vertrauen zu den Öffnungszeiten in Google oder sonstigen Suchmaschinen. Wir haben dort drauf geschaut, wir hatten die Information, dass sie geöffnet sind und dann standen wir in diesem kleinen Örtchen Trama Castilla de Tena vor der Tür. Die war verschlossen. Wir haben geklingelt. Wir haben auch übers Telefon versucht, jemand dort zu erreichen, aber es hat niemand aufgemacht. Das war leider ein bisschen schade. Also wir haben diesen Pacharán dort nicht selber probieren können. Wir haben uns natürlich einen mitgenommen, aber natürlich, das war ja, ja. In dem netten Lädchen haben wir das mitgenommen, genau. Aber dadurch, dass die Dame halt, ich sag mal, 20, 25 Minuten später kam, als eigentlich die Öffnungszeit angeschrieben war, hatten wir ja schon die Gelegenheit in unserer Stammbar dort, kann man schon fast sagen, einfach einen Pacharán, eine andere Marke, eines anderen Herstellers zu probieren. Und ja, also der war jetzt für mich so ein bisschen wie Guinness, schmeckt erst nach dem dritten so richtig gut. Schlehe ist schon was, wo man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, finde ich. Aber ich bin fest davon überzeugt, so wie die Pacharáns hier beschrieben sind von diesen jungen Leuten, die das da machen, dass die nochmal eine ganz andere Qualität haben. Einfach diese handwerkliche Qualität. Aber es war auch überhaupt keine vergeudete Zeit, dass wir diesen Weg auf uns genommen haben, bis ganz da oben hin in dieses wirklich super kleine Bergdörfchen. Ich glaube, es hat nicht mal 300 Einwohner. Aber dieses kleine Örtchen Trama Castilla de Tena liegt auf über 1200 Metern und hat vor allem auch noch einen schönen Aussichtspunkt, nämlich den Mirador de Santa Marina. Und ja, du hast unten einen Parkplatz, unten am Ortseingang. Von da aus musst du schon einige Höhenmeter überwinden, bis du quasi mal im Ortskern und auch vor dieser Tür, die du vielleicht, wenn du Lust und Zeit hast, auch offen vorfindest, um dort selber zu probieren, wie dieser Pacharán schmeckt und wie er vielleicht auch hergestellt wird, zu erfahren. Von da aus weiter kommst du über viele Stufen, Baumwurzeln, auch ein paar Pferdeäpfeln an diesen Aussichtspunkt, der wirklich auf der obersten Kuppe mitten im Wald oberhalb dieses netten Dörfchens liegt. Von da aus, Tina, hast du wieder einen wirklich imposanten Blick.
Absolut, Burkhard. Also ich bin echt froh, dass wir diesen Weg gegangen sind. Da möchte ich aber auch gleich noch dazu sagen, wenn es geregnet hat, solltest du da nicht hochlaufen, weil der ist wirklich unbefestigt. Du läufst auch direkt über Flüschgestein. Ab und zu gibt es ein Geländer oder auch eine Seilkordel, wo man sich festhalten kann, aber eben nicht an allen Stellen. Und es geht durchaus steil bergauf bzw. bergab bei der Rücktour. Und du brauchst auf jeden Fall gutes Schuhwerk. Wenn du das aber alles hast und wenn es trocken ist, auch wenn dir die Puste ausgeht, so wie mir ab und zu zwischendrin, ich mache dann halt mal Pause und schnapp wieder nach Luft, bis es wieder geht, dann ist es trotzdem also unglaublich lohnenswert, da hochzugehen. Die haben da eine schöne Aussichtsplattform noch hingemacht, eine kleine aus so einem Stahlgitter gebaut. Und in zwei Richtungen haben sie auch noch ganz tolle Tafeln angebracht, wo man drauf sehen kann, wenn man jetzt in diese Richtung blickt, welche Berge stehen da, welche Namen haben die, wie hoch sind die Berge. Also bei super Wetter ist das echt eine geniale Geschichte. Wir waren da oben, als es relativ schön war, aber es hatte auch durchaus Wolken, die ziemlich schnell unterwegs waren. Und auch das fand ich an dem einen Berg ein echt schönes Spektakel, weil der war so gefühlt so hellgrün bemoost, der Berg. Und wenn dann die Wolken vom Wind weitergeblasen wurden, dann hat es immer so schöne Schatten auf diesen Berg geworfen, sodass man wirklich ja alle paar Minuten, alle paar Sekunden fast gar, ja, kann man sagen, ein neues Schattenspiel an diesem Berg gesehen hat. Und wir konnten natürlich wunderbar in diesen Stausee blicken, der da eben zwischen Biescas und Trama Castilla de Tena liegt. Also auch da haben wir wieder festgestellt, dass ja im September durchaus sehr wenig Wasser in dem Stausee ist. Und das sieht man dann auch eben auf diesen tollen Schautafeln. Da sieht man nämlich, wie hoch das Wasser ansonsten normal immer steht. Man blickt auch auf eine Liftanlage auf der gegenüberliegenden Bergseite. Also da oben, ja, findet durchaus auch schon Wintersport statt. Und das hat man auch gemerkt, weil diese ganzen Orte dort oben, da sind viele Häuser sehr schön gepflegt. Aber eben alle Rohläden bzw. diese schweren Holzläden, die sind zu, weil diese Orte tatsächlich im Winter erwachen, wenn die Menschen mit ihren Skiern und ihren Skistiefeln unterwegs sind und in den Pyrenäen, ja, Skifahren.
Aber eins sollten wir unbedingt noch erwähnen, Tina. Tatsächlich gibt es auch im Sommer oder vielleicht im Frühjahr und im Herbst noch andere Sportlerli hier, sehr gern wohl gesehen sind, nämlich Radfahrer.
Ja.
Vor dem Parkplatz an der Straße ist nämlich eine kleine Fahrradreparaturstation öffentlich frei zugänglich installiert. Also wer da irgendwas an seinem Rad nachbasteln will, nachziehen muss, irgendwas ersetzen oder auch einfach nur den Reifen aufpumpen will, der kann das hier kostenlos tun. Das ganze Werkzeug ist da angekettet, aber kann benutzt werden. Luft kann reingelassen werden. Du kannst das Fahrrad ganz bequem so hoch hängen, dass du da im Stehen dran basteln kannst. Also das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Fand ich eine ganz tolle, nette Geste für diejenigen, die hier tatsächlich mit ihren Mountainbikes oder sonstigen Fahrrädern rumfahren, dass die da so eine Option bekommen.
Ja, und es gibt ja noch andere Sportler. Die wollen wir jetzt auch mal nicht unterschlagen. Ja. Das gibt ja viele Wanderer und die, die dann auch die Klettersteige gehen.
Also, was erzählst du, dass das dann nur im Winter erwacht?
Naja, also im Sommer ist da nicht so viel. Im Winter, das ist hauptsächlich im Winter, sind die Orte dann sehr gut frequentiert.
Naja, also jedenfalls, die Berge sind sehr hoch, auch der Staudamm liegt sehr hoch, auch dieses Örtchen liegt sehr hoch und was auch hoch liegt und tatsächlich die höchsten Weinberge der ganzen Iberischen Halbinsel hat. Also das heißt ja nicht nur Spanien, sondern auch Portugal. Aber klar, die Portugiesen haben auch keine riesen Berge. Ja. Die sind ja ganz nah am Meer, am Atlantik. Die wirklich hohen Berge, das ist das spanische Zentralmassiv. Ja. Und natürlich hier die Pyrenäen, die ja noch höher sind. Deshalb ist es eigentlich auch kein Wunder, dass sich hier eine Bodega angesiedelt hat, die Bodega Balminuta, die eben die höchsten Weinberge auf der spanischen Halbinsel hat und das heißt auf über 1300 Metern.
Ja, und auch da, Achtung, gilt, schau dich wirklich gut um nach den Öffnungszeiten, denn wenn es dir geht wie uns, dass du dahin fährst und vor geschlossener Tür stehst, dann ärgert dich das so ein bisschen. Nämlich zweifach. Erstens, weil du deren Weine nicht probieren kannst. Und zweitens, weil du durchaus einen etwas anspruchsvollen Weg mit dem Auto auf dich nehmen musst. Weil da geht's von Biescas aus wirklich in die Berge. Immer entlang eines Berges zieht sich die Straße schon relativ lang. Also wie viele Kilometer sind es?
6-8 Kilometer.
6-8 Kilometer. Und du musst halt wissen, dass diese Straße sehr eng ist. Also da ist zwar in der Mitte ein weißer Signalstreifen, aber der dient nur der Orientierung. Wenn da zwei Auto aneinander vorbei wollen, ist es sehr eng. Die ist zwar sehr gut gesichert, also es gibt überall Leitplanken und das ist auch gut so, weil teilweise geht es da senkrecht nach unten. Und es ist auch so, dass ja die Pyrenäen leben quasi. Es liegen immer wieder große Felsen, also am Wegesrand, am Fahrbahnrand. Und da kommen durchaus, was ich denke, weil da waren viele, viele, viele Abgänge, da kommen öfters mal Steine runter. Also da kann es ja dann schon auch passieren, ja, dass du vielleicht mal vor einem so einem Brocken dann stehst und gucken musst, wie du da weiterkommst. Also ich fand es extrem anstrengend, dorthin zu fahren. Ich habe mich echt gefragt, wie kann man auf so eine Idee kommen, dort hinten mit so einer Anfahrt-, Zufahrts- und Rückfahrtsstrecke so ein Weingut hinzumachen, zumal die ja auch ihre fertigen Weine von da hinten nur über diese Straße quasi dann weltweit oder ja, europaweit oder spanienweit verteilen können. Also die zwei sind echt irgendwie der Renner.
Ja, das stimmt, da musst du schon... ein besonderes Sendungsbewusstsein haben, wenn du dieses Projekt machst. Also das ist ein Paar, die Frau Pilar Gracia Anzotegui und Ernest Görsch Manich. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig rausgesprochen. Pilar hat davor Chemie studiert und Ernest Agraringenieurwesen, also eine gute Grundlage, sage ich mal, schon für eine Önologie-Karriere und eine Weinbaukarriere. Ja, und die haben eben dieses Projekt entwickelt, gedacht und aufgebaut. Pilar war unter anderem bei einem Weingut im Bordeaux, nämlich in Pomerol. Und jetzt, Achtung, halte ich fest, bei Château Petrus. Tina, ich erinnere mich noch sehr genau dran, als wir 2009 in Paris waren. Da gibt es zwei absolute Feinkosttempel, das ist Hédiard und Fouchon. Wir waren natürlich in beiden und haben die Produkte da einfach mit den Augen genossen. Und als ich weiß nicht mehr, welches der beiden Feinkostläden das war, aber als ich dort durch den Weinkühlschrank gelaufen bin, der begehbar war, da waren die Top-Tropfen drin. Da war eine Flasche Château Petrus aus dem Jahre 1982, also zum damaligen Zeitpunkt 17 Jahre jung, die stand für 7.990 Euro, eine Flasche im Regal. Das werde ich nie vergessen. Château Petrus, das ist, besser geht's eigentlich nicht. Das ist schon echt eine Hausnummer, was sie dort wahrscheinlich auch mitgenommen hat. Ernest war auch in Chile und anderswo, aus dem Priorat haben sie Erfahrungen gesammelt. Und damit haben sie dann vor 11 Jahren dieses Projekt begonnen und eben auf über 1300 Metern an den Hängen der Pyrenäen Rebsorten gepflanzt. Riesling, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Franc und Achtung, Gewürztraminer. Also wirklich für Spanien sehr außergewöhnliche Rebsorten, sage ich mal, hier in den Pyrenäen und vor allem auf dieser Höhe, aber tatsächlich durchaus ein spannendes Projekt. Wir haben ja leider, wie gesagt, die Bodega nicht selbst besuchen können. Was wir aber probiert haben, war ein Süßwein dieser Bodega in dem Hotel, in dem wir gewohnt haben, in Sabiñánigo. Darüber werden wir dir noch berichten. Ja, und auch dieser Wein, ein Wein des Schnees, wie sie ihre Tropfen gerne nennen, also der hat mir schon richtig gut geschmeckt. Eigentlich als Süßwein ausgewiesen. Der hatte in der Nase so unheimlich intensive, dichte Aromen von Pfirsich, von Aprikose, von Nektarine und anderem Steinobst. Das war wirklich Frucht pur. Was ich ganz spannend fand, Tina, war, dass er am Gaumen gar nicht mehr so dulce, gar nicht mehr so süß war, wie man vielleicht erwartet hätte. Die Fruchtaromen, die waren tatsächlich auch wieder präsent, aber eben überhaupt nicht zuckrig. Das ist für mich ein sehr toller Süßwein, ein sehr toller Wein. Und deshalb denke ich, dass die anderen Weine auch sehr interessant sind zu probieren. Ich hätte gerne den Gewürztraminer probiert. Du wirst über Gewürztraminer aus den Pyrenäen aber noch mehr hören.
Und auch noch von anderen Tälern, die wir besucht haben, die sehr unterschiedlich hier sind in den Pyrenäen, wie unterschiedlich die sind und was wir da auch noch so alles entdeckt haben. Auch davon wirst du noch hören. Also sei gespannt, bleib dabei. Die Reise durch die Pyrenäen gehen weiter und sie sind weiterhin spannend. Lass es dir bis dahin gut gehen. Hasta luego.
Buenos dias.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpasst keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.